Herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts. Ich darf heute eine absolute KI-Expertin begrüßen, nämlich die Eva Lihotzky. Die ist zuständig für KI bei der Serviceplan-Gruppe. Hallo Eva.
Hallo Theo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mega, hier zu sein.
Ja, wir sind ja hier in unserem Podcast-Studio in München, aber du warst ja letzte Woche in Cannes. Da musst du gleich mal drüber erzählen, was da alles so abging und was da so die Themen waren. Aber erklär uns einfach mal in wenigen Sätzen, was macht eigentlich die Serviceplan-Gruppe? Die kennt natürlich jeder, aber ich glaube, die wenigsten wissen, wie groß die eigentlich ist und welche Bereiche es umfasst.
Super gerne. Also die Serviceplan-Gruppe ist eine inhabergeführte Agentur. Wir sind eine der größten global. Unser Headquarter ist in München, aber wir haben ungefähr 26 Standorte mit 6.000 Mitarbeiterinnen und wir agieren in drei unterschiedlichen Geschäftsfeldern, konkret tatsächlich in der Content-Kreation, also Content und Creation, dann in Technology und Platforms und vor allen Dingen auch im Media- und im Data-Bereich. Und über die drei Bereiche hinweg bin ich eben dafür zuständig, die richtigen KI-Themen, Impulse zu setzen, Use-Cases rauszufinden, mit den Kollegen zusammen auch unsere Zukunft zu gestalten.
Ja, und gerade deshalb finde ich es auch extrem spannend, mit dir darüber zu sprechen, weil du einfach beide Seiten kennst. Auf der einen Seite eben, ich sag mal, die Agentur-Dienstleister-Seite. Wie verändert die sich durch KI? Welche Technologien setzt ihr ein? Und auf der anderen Seite natürlich auch die Kundenseite. Wie denken die eigentlich über das ganze Thema KI nach? Was ist vielleicht auch nur Hype aktuell? Und was wird tatsächlich schon umgesetzt? Ich glaube, es ist ja eine ganz spannende Frage, über die wir heute sprechen wollen.
Super, ja.
Genau, wenn du jetzt sagst AI-Lab, wie kann man sich das vorstellen? Ist es dann eher, ich sag mal, Strategie? Ist das jetzt das Implementieren von Prozessen und Tools? Was beinhaltet diese Rolle?
Genau, also wir haben vor ungefähr oder Anfang des Jahres haben wir zwei Labs gegründet, eins in San Francisco und eins in München. Ich leite das in München. Wir haben den Rob Rubel noch, der aus dem Silicon Valley tatsächlich zusammen mit den Kollegen dort vor Ort das Thema für uns mitgestaltet. Du kannst dir das so vorstellen, dass wir tatsächlich auf der einen Seite einen strategischen Rahmen für die Gruppe mit aufsetzen, dass ich auch mit den Kollegen zusammen mir überlege, in welche Geschäftsfelder wir uns weiterentwickeln müssen, welche Anwendungsfelder für uns besonders relevant sind. Aber es geht dann auch tatsächlich sehr konkret darum, die Anwendungsfälle für uns so greifbar zu machen, dass wir sie mit implementieren. Also auf der einen Seite sind wir dafür zuständig, die Strategie mit aufzusetzen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch eine sehr operative Aufgabe, sicherzustellen, dass wir Projekte mit in die Gruppe ausrollen, dass wir Tools identifizieren, die für uns relevant sind. Und auch ganz wichtig, das Thema Trainings, Upskilling für unsere Mitarbeiterinnen zusammen mit unserer HR auch aufzusetzen und zu gestalten. Also es ist super vielschichtig, aber ich glaube für uns auch einfach deswegen so zentral, weil wir die Möglichkeit haben, aus dem Lab heraus einfach mit den unterschiedlichen Kollegen in den Geschäftsfeldern direkt in den Austausch zu treten. Also sozusagen so ein Bottom-up-Approach mitzufahren und gleichzeitig aber auch top-down mit den Kollegen zu überlegen, in welche Impulse oder welche Zukunftstechnologien wir uns reinbewegen.
Das ist jetzt ja primär eine interne Geschichte. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass alle eure Kunden wahrscheinlich auch sagen, hey, Moment mal, was passiert denn gerade im AI-Lab? Könnt ihr uns mal up-to-date halten, was gerade so die neuesten Trends sind?
Ja, genau. Also das kommt dann zusätzlich mit dazu, dass wir eng in den Kundenaustausch kommen. Vor allen Dingen auch die Kollegen in San Francisco arbeiten im Rollout mit den Kunden an den einzelnen Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Aber auch wir haben, wenn wir eben Use Cases identifizieren, das ist automatisch auch mit aus der Kundenbrille gedacht, sodass wir in einem Austausch in die Unterhaltung und in die Implementierung dann mit dazukommen. Also wir sind sozusagen Speedboat, wenn du so möchtest, für Weiterentwicklungen und unsere Agenturen und Kollegen holen uns damit dazu, wo wir halt dann im Projektgeschäft mit gemeinsam auch die einzelnen Themen ausrollen können.
Ich glaube, ein paar Themen, über die wir heute sprechen wollen, sind eben, wie gesagt, wie verändert eigentlich KI die ganze Agenturlandschaft? Was tut sich eigentlich bei den Kunden? Ich glaube auch, das ganze Thema Upskilling ist ja auch so ein Leidenschaftsthema von dir. Finde ich natürlich auch mega spannend, über das wir sprechen wollen. Und wir haben jetzt auch für unsere YouTube-Zuschauer jetzt hier Evas Buch liegen. Da wollen wir nachher im Detail drauf eingehen, aber vielleicht kannst du einfach mal kurz erzählen, worum es da geht und wie das Buch auch entstanden ist.
Ja, super gerne. Also in dem Buch 10 Moral Questions, How to Design Tech and AI Responsibly, also der Name ist tatsächlich für uns so ein Weg gewesen, wie wir das geschrieben haben. Mit wir meine ich die vier anderen Co-Autoren und noch zwei Co-Autoren von BCG. mit denen ich vor 2,5 Jahren jetzt tatsächlich den Framework aufgesetzt habe, weil im Grunde genommen geht es darum, zum Thema KI auch Ethics mitzudenken. Weil auf der einen Seite bin ich super davon überzeugt, dass KI wahnsinnig viele Möglichkeiten für uns gibt, aber auf der anderen Seite haben wir auch eine Verantwortung, das so für die Gesellschaft mit zu implementieren, dass man einfach die moralisch und ethischen Komponenten mit betrachtet. Und in dem Buch haben wir, oder war unser Ansatz einfach auch zu sagen, wie macht man es greifbar? Also wie können wir auch anderen Experten ein Framework mit an die Hand geben, wie sie das für sich implementieren? Und konkret haben wir zusammen 5 Werte festgelegt, wie KI einfach in einem Unternehmen, aber auch in eben Produkten wirken soll und auch eingebettet werden soll. Und auf der anderen Seite aber auch die 10 Fragen, die konkret dann so ein Sprungbrett, wenn du so möchtest, sein können, um sich selbst auch mit dem Thema auseinanderzusetzen, um den Horizont zu eröffnen. Weil für viele oftmals Ethik, Moral einfach so weitreichend und fast schon abstrakt ist. Und wir haben das damit dann sehr greifbar gemacht. Also in Summe super spannend und gleichzeitig auch mit Anwendungsbeispielen untermauert, weil wir auch gesagt haben, das eine ist der Framework drumherum, also fast so wie bei uns im AI Lab, aber das andere ist dann auch wirklich der Sprung in die Implementierung. Wie macht man das dann konkret? Da haben wir auch Handlungsempfehlungen mit reingegeben.
Ich finde, das zeigt halt auch schon wieder, wie vielschichtig dieses ganze KI-Thema ist. Ja? Also wir reden natürlich gerne über Technologie, wir reden über, weiß nicht, Business Models, wie das dann eben auch vielleicht verschiedene Branchen verändert. Aber dann haben wir ja das ganze Thema Upskilling, über das wir gesprochen haben, wie das die Gesellschaft verändert, das ganze Thema Ethics eben auch mega wichtig. Und jetzt sagen wir mal, jetzt nicht nur im Sinne von, wäre ja nett, wenn wir das auch noch ethisch machen würden, sondern so wie du es beschreibst, hat es auch wirklich einen Business-Impact.
Also ich finde, so wie du es gerade selber formuliert hast, es wäre nett, das so zu machen. Ich finde, es ist eine der Aufgaben, weil auf der einen Seite, wenn wir jetzt konkret auf die Content-Creation eingehen, wie wir Tools zukünftig nutzen können, um wirklich qualitativ hochwertigen Content in vielleicht kürzerer Zeit oder vielleicht auch in einer höheren Frequenz produzieren können, haben wir gleichzeitig auch die Aufgabe, dass das Thema Vertrauen, also wie vertrauenswürdig ist dann so eine skalierfähige Content-Produktion wirklich noch, auch wenn unterschiedliche Privatpersonen zum Teil sogar die Content-Produktion dadurch nutzen können. Also sprich, wie können auch Unternehmen zukünftig die einzelnen Bestandteile für sich so nutzen und auf der anderen Seite aber auch keine Fake News, sage ich mal, so zu produzieren, dass der Konsument oder auch wir als Gesellschaftsteilnehmer nicht mehr ein Vertrauen in die Ausgebungen haben.
Du warst ja letzte Woche in Cannes unterwegs. Das ist ja so mit das exklusivste Event auf der Welt, wenn es eben auch um Kommunikation, um Marketing und um Kreativität geht. Bevor wir jetzt mal inhaltlich einsteigen, wie ist da so das Setting? Wie kann man sich das Ganze vorstellen?
Also es war auch mein erstes Mal, deswegen, ich glaube, ich beschreibe das jetzt für jemanden, der das wirklich als Newbie, sage ich mal, wahrgenommen hat. Und ich fand es enorm. Also auf der einen Seite haben unterschiedliche Technologie, aber auch andere Marktteilnehmer aus der Kreativszene einfach wirklich Beachhouses auf den einzelnen Standabteilungen. Aber gleichzeitig gibt es natürlich dann auch in den einzelnen Veranstaltungsräumen die Awards, die ausgehändigt werden, die Panels, die zu den spannendsten neuen Möglichkeiten im Kreativbereich einfach dargestellt werden. Elon Musk war da, genauso viele andere sehr, sehr interessante Persönlichkeiten, mit denen man in den Austausch gehen kann. Und es ist wirklich einfach sehr, du sagst zwar exklusiv, auf jeden Fall war es enorm spannend, dort auch in den Austausch zu gehen, aber auf der anderen Seite war es auch enorm wertstiftend für mich, so die unterschiedlichen Facetten, womit beschäftigt sich die Branche gerade, in welche Trends wird reingeschaut, wie haben auch die einzelnen Marktteilnehmer irgendwie ihre Einstellungen zu KI, wie wird es da schon angewandt und gleich, also ich fand es auch zum Teil sehr informell, also es kommt dann auch abends kommt man einfach super gut in den Austausch, aber auch nicht nur auf einzelnen Veranstaltungen, sondern auch einfach zwischendrin. Und ich fand es enorm spannend, einfach zu sehen, wie die Kreativszene da für die Woche zusammenkommt.
Wer hat denn mitgezählt, wie oft das Wort AI erwähnt wurde?
Andersrum, ich war auf einem Panel und es war wirklich, wir haben uns bestimmt drüber, oder hätte es auffallend gewesen, dass ein Teilnehmer meinte, es gab ein Meeting, in dem das Wort AI nicht gefallen ist. Das heißt also, es war omnipräsent zumindest, also ich meine, ich weiß nicht, ob das auch an meiner Rolle und dem Berufsbild liegt, dass das in den Unterhaltungen einfach von vornherein auch mit dabei war. Aber es war schon sehr präsent.
Wie ist denn so die Stimmungslage dort so im Big Picture? Würdest du sagen, alle noch so total auf dem Hype oder zum Teil auch schon so ein bisschen reserviert, dass man gesagt hatte, Mensch, jetzt so 18 Monate nach ChatGPT hätten wir uns vielleicht schon mehr Use Cases vorgestellt.
Also was ich tatsächlich super spannend fand, ist auf der einen Seite, dass gerade sehr viel darauf schauen, wie greifbar sind die Anwendungsfälle denn wirklich. Und auf der anderen Seite habe ich auch mit zwei, drei Teilnehmerinnen gesprochen, die gesagt haben, es gibt so eine fast schon Müdigkeit, es gibt auch fast schon so eine Abneigung dagegen, weil es so oft mit in die Unterhaltung, aber dann ohne greifbare Fundierung mit eingeflossen wird. Und auf der einen Seite sind super viel, oder sagen diejenigen dann, es gibt super viele Experten. Und auf der anderen Seite ist dann aber meistens auch gar nicht der mögliche Output wirklich gegeben.
Aber gibt es irgendwelche, weiß nicht, Cases, die du gesehen hast, vielleicht auch irgendwelche Demos von AI-Content, wo du sagst, wow, das war jetzt wirklich überraschend oder super spannend zu sehen, wie jetzt Company XYZ jetzt KI implementiert?
Ich war sehr viel bei unterschiedlichen Tech-Unternehmen und die sind natürlich sehr stark da drin, ihre eigenen Lösungen vorzustellen. Mhm. Auch zum Beispiel, wie jetzt Microsoft mit Copilot gerade in eine sehr dedizierte Implementierungsphase geht, das fand ich enorm reflektiert. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist das für uns oder auch in der Kreativszene gerade noch sehr spannend zu sehen, wie wirklich das in einzelne Kampagnen mit eingeflossen wird. Auch das Thema, wie dann der Content eben vertrauenswürdig und zu den Markenwerten, wenn es eben KI-generiert ist, zusammenpasst. Also konkret kann ich dir jetzt zwei, drei Beispiele sehen, wo ich sagen kann, boah, das hat mich mega von den Socken gehauen, aber auch, weil ich jetzt da vielleicht nicht in der Breite mich wirklich mit befasst und dann auf die Veranstaltung oder Panels auch gegangen bin.
Also was ich super spannend gefunden hätte, wären jetzt zum Beispiel Companies, die sagen würden, hey, wir haben jetzt diese Werbespots jetzt zum Beispiel nur mit KI gedreht und die sind mittlerweile qualitativ schon so hochwertig, dass die jetzt meinetwegen den traditionellen Werbespot irgendwie ersetzen können. Mhm. Oder dass sie jetzt sagen, hey, wir haben jetzt, eine Partnerschaft mit OpenAI und Sora jetzt gemacht und haben als erste Zugriff auf dieses Modell und können schon super coole Sachen damit machen.
Also ich meine, das war jetzt nicht in Cannes, aber wir zum Beispiel als Gruppe haben für den Zentralrat der Juden ein Video KI-basiert produziert, das rückwärts eine Geschichte von einer Jüdin oder einem Juden erzählt. Es fängt als älterer Mensch an und wird dann zurückverjüngt sozusagen, mhm, inklusive auch der Stimme und dem Schnitt und so weiter. Und ich denke, dass es da einfach enorm viele Anwendungsfälle, auch jetzt in dem konkreten Fall, haben wir das einfach so eingesetzt, um einfach eine Geschichte zu erzählen, um auch etwas greifbar zu machen, was für viele immer noch sehr schwierig zugänglich ist. Und ich denke, dass KI da eine wahnsinnige Möglichkeit mitbringt, den Kreationsprozess auch zu unterstützen und solche Möglichkeiten einfach zu schaffen.
Jetzt gibt es ja immer ganz viele so Predictions natürlich immer, ne, über den Impact von KI, natürlich auch auf die Kreativszene und natürlich eben auch auf die Agenturszene, dass man ja vielleicht denkt, okay, gut, das verändert jetzt eben total viel, dass sich vielleicht die Arbeitsprozesse total verändern, dass jetzt vielleicht manche Sachen ganz anders gemacht werden als vielleicht noch vor 18 Monaten. Wie blickst du da jetzt drauf? Also wie viel hat sich denn jetzt tatsächlich schon verändert? Vielleicht auch in eurer, ne, Agenturgruppe und vielleicht auch bei den Kunden. Oder vielleicht ganz konkret nochmal, es gibt ja immer so diese Idee zum Beispiel, also ich glaube, Stand heute ist es ja so, dass zum Beispiel Kreativkampagnen ja sehr aufwendig sind. Da fließt ja sehr viel Zeit rein, auch sehr viel Brainpower von verschiedensten Leuten und Expertinnen. Und es dauert dann ja durchaus lange, bis man mal so ein fertiges Konzept gebaut hat und dann vielleicht auch tatsächlich umgesetzt hat in Werbespots, Social Media Assets, Bilder und so weiter. Ne? Jetzt gibt es ja so ein bisschen die Vorstellung, dass ich mir so das Netz zusammenprompten kann. Dann klicke ich da irgendwie auf den Knopf drauf und dann purzeln da irgendwie 10.000 gute Assets eben dabei raus.
Ich glaube, dass, also auf der einen Seite merken wir das, was du beschreibst, das ist auf jeden Fall für uns relevant in dem Kreationsprozess. Und auf der anderen Seite auch bei unseren Kunden, das, wo gerade am meisten einfach sich angeschaut wird, wie der Komplettprozess auch sich durch KI stützen lässt. Aber ich glaube, das ist deswegen so individuell, weil eben pro Experte oder pro auch dann Mitarbeiter die Art des, der Anwendung einfach sehr spezifisch ist. Und was ich gerne mache, ist, dass man sich einfach die sogenannte Wertschöpfungskette anschaut und wirklich von der Strategie bis hin zur Implementierung da die einzelnen Anwendungsfälle ableitet. Ein Beispiel, wir zum Beispiel haben für die Strategie, in dem Planning-Prozess haben wir Möglichkeiten, für beispielsweise Storyboarding KI einzusetzen, um die Art, wie wir ein Storyboard bauen, einfach sehr viel für uns auch interaktiver zu gestalten und auch sehr viel mehr Möglichkeiten abzuleiten, die vielleicht davor länger gedauert haben. Das heißt jetzt nicht, dass man super viel schneller wird, sondern die Art, wie man sich der Idee eben hingibt und auch diese erstellt, ist einfach für den Erstellenden super viel wertstiftender in der Qualitätssicherheit. Aber auf der anderen Seite kamen Unternehmen dadurch dann auch die Möglichkeit, das wirklich sehr, sehr in so einen Austausch einfach zu gehen, also in eine Co-Pilotierung. Dann gibt es Möglichkeiten, wie du halt schon gesagt hast, in der Content-Produktion, also wenn ich erstmal die Idee wirklich so habe, in der Ableitung und Erstellung des Produktions-Outputs wirklich Tools anzuwenden, Möglichkeiten zu schaffen, um die Qualität, um auch die Art, wie man das aufsetzt, einfach enorm deutlicher für ein Unternehmen spürbar zu machen. Und dann, wenn es um jetzt für uns insbesondere in die Medienausspielung geht, da haben wir halt konkret auch Tools in der Anwendung oder für uns auch aufgesetzt, um das zusammen einfach zu optimieren, sich anzuschauen, auch im Hinblick auf Predictive Analytics mit reinzugehen, um die einzelnen Bausteine, die eine Medienkampagne einfach so viel stärker auch in der Ausspielung macht, wirklich für uns wertstiftend zu nutzen. Und das sind so Einzelschritte in einem Komplettprozess, wie eben von der Strategie bis hin zur Kampagnenimplementierung KI eingesetzt werden kann, aber so eine Pauschalaussage, wie deutlich viel effizienter man über die Gesamtprozessdauer wird, ist einfach super schwer zu treffen. Deswegen finde ich das einfach super wichtig, in die einzelnen Prozessschritte reinzugehen, da sehr klar zu sein, wie man KI einsetzt und darüber dann diese Effizienzgewinne mit abzuleiten, die dann aber anschlussfähig an den nächstmöglichen Prozessschritt sein müssen, weil ansonsten hat man in der Übergabe, in der Überleitung zwischen den einzelnen Handlungen, auch in den Teams zum Beispiel, sehr großen Reibungseffekt und verliert das vielleicht auch wieder.
Was ich halt total spannend finde, ist, wie sich jetzt die Arbeitsprozesse in der Zukunft verändern werden. Und ich glaube, da gibt es ja so eine, wahrscheinlich eine gewisse Evolution, dass wir sagen, okay, Stand heute machen wir vielleicht alles mehr oder weniger genauso wie vorher, nur dass es eben punktuell vielleicht irgendwie Effizienzgewinne gibt, dass man Sachen ein bisschen anders macht, hoffentlich auch ein bisschen schneller. Aber ich frage mich, wann kommt der Punkt, an dem sozusagen auch die Prozesse eben total ändern? Also was ich jetzt zum Beispiel im Kopf habe, ist, dass du ja vielleicht heute vielleicht noch total viele Spezialisten brauchst und sagst, okay, gut, diese Person ist super gut in Video-Editing und die Person ist super gut im Texten und die andere Person kann irgendwie super gut Bilder erstellen und editieren. Und ich stelle es mir zumindest in meinem Kopf so vor, dass wir vielleicht in Zukunft dann vielleicht eher so Generalistinnen dann eben brauchen, die dann eben sagen, okay, ich habe eigentlich eine gute Idee, aber kann mit Hilfe von Tools eigentlich schon relativ viel selbst bis zu einem gewissen Grad umsetzen, also klar, jetzt nicht irgendwie 100%, aber dass dadurch man vielleicht gar nicht mehr so diese krasse Spezialisierung braucht, vielleicht gar nicht mehr genauso viele Leute dran beteiligt sein müssen und alles auch ein bisschen schneller geht. Kannst du das schon irgendwo beobachten?
Ich glaube, dass man das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht konkret sagen kann. Ich glaube, das, was du beschreibst, kann sich abzeichnen für unterschiedliche Anwendungsfälle. Das, was ich auch merke, ist, dass es diese Spezialisten halt trotzdem braucht.
Ich glaube auch, dass, sagen wir mal, dieser Generalist, glaube ich, die Ideen, die im Kopf rumschwirren, erstmal ganz gut, ich sag mal, so ein Stück weit vielleicht auch visualisieren kann oder, sagen wir mal, auf Papier bringen kann, in Anführungszeichen. Ich nehme mal mich selber als Beispiel. Ich habe halt einen Wirtschaftshintergrund. Das heißt, ich kann nicht programmieren. Ich kann eigentlich nicht wirklich designen. Ich bin jetzt auch nicht super gut darin, jetzt irgendwie so Video-Editing zu machen. Mit Hilfe dieser Tools habe ich aber schon den Eindruck, dass ich zumindest meine Ideen ein Stück weit eben gut vorbereiten kann, um die zumindest mal zu diskutieren oder, ne, um mal so ein bisschen so ins Sparring zu gehen. Aber dann, wenn es halt darum geht, es wirklich gut zu machen, ja, also da steckt ja wirklich extrem viel dahinter, ja, das merke ich auch selber, ne? Also ich bin so ganz okay in Midjourney, also was ist okay? Also, ja, sagen wir mal, Anfänger, ja, im Vergleich zu den richtigen Experten, ja, bin ich natürlich totaler Anfänger irgendwie, ja. Das heißt, der Unterschied zwischen den richtigen Midjourney-Expertinnen und mir ist halt nicht irgendwie 10% mehr, sondern eher Faktor 50 oder sowas, ne? Und dann geht es ja immer noch darum, dass du es ja nicht nur technisch beherrschen musst, wie du jetzt gut promptest, du musst einen guten Geschmack haben und sagen, okay, was kommt denn jetzt eigentlich wirklich dann bei der Audience denn an? Was passt denn auch wirklich zu dem Unternehmen und so weiter, ne? Das heißt, neben dem Ganzen, okay, wie kann ich jetzt ein Asset erstellen und wie bearbeite ich jetzt so ein Bild? Kommen ja noch irgendwie 20 andere Sachen dazu, die am Ende halt ein gutes Creative zum Erfolg führen.
Absolut, und das Beispiel finde ich so super, weil ich meine, wenn du jetzt dich nimmst und dann aber dir denkst, Mensch, ich möchte irgendwie meine Idee nochmal mit einem Feinschliff versehen, dann holst du dir ja auch einen Experten mit dazu. Aber die Art, wie du eben dort dann in das Gespräch gehst, da musst du ja dann automatisch einfach diesen Horizont haben, das erklärbar zu machen, für dich greifbar zu machen, was konkret jetzt in dieser Idee noch draufgesetzt werden soll, verfeinert werden soll. Und diese Art von Zusammenarbeit ist einfach das, was, glaube ich, zukünftig in Teams so enorm wertstiftend sein wird, die Unterhaltung dazu zu führen, die gemeinsame Co-Kreation zu machen mit den Tools, mit den Anwendungsfällen, auch bei uns in unserem Fall mit den Kunden zusammen, dass es dann eher etwas darum geht, diesen Qualitätsfaktor wirklich dadurch nochmal zu erhöhen und auch einfach gemeinsam Verständnis dafür zu schaffen, wie soll das dann konkret ausgehen. Weil ich glaube, was auch super wichtig ist und wo wir auch sehr viel drauf schauen, ist, auf der einen Seite kann man einfach wahnsinnig viel gerade machen. Aber wie stellt man denn sicher, das Richtige zu machen, sodass das Asset oder der Output, wie das ja auch so wirkt, wie du einfach das Ergebnis dann haben möchtest? Und insbesondere bei der Content-Kreation ist es ja so, dass du auf deine Zielgruppe spezifisch die Nuancen mit einfließen lassen möchtest. Du möchtest es vielleicht auch ein bisschen edgy oder on-brand haben. Und das sind alles Faktoren, wo einfach wir als Menschen auch mit unserer Kreativität, mit unserem fast schon emotionalen Zugang, einfach diesen letzten Zugang dazu schaffen können, während gleichzeitig in der Vorbereitung und Hinleitung auf den Output bestimmt KI ein wahnsinniger Enabler sein kann. Aber ich glaube, dass dieser Differentiator Humans einfach nach wie vor bleiben wird.
Du hast ja vorhin von KI-Müdigkeit gesprochen oder vielleicht auch, dass die Leute denken, Mensch, das hat irgendwie vielleicht die Erwartungen noch nicht voll erfüllt. Und ich glaube, dass Erwartung ist ja das gute Stichwort. Was erwartet man sich jetzt eigentlich? Ja? Und ich glaube, vielleicht erwarten sich die Leute zu viel, dass die Endprodukte komplett KI generiert sind. So wie kompletter Werbespot nur mit KI generiert. Mhm. Oder kompletter Hollywood-Film am besten noch oder sowas. Ne? Und ich glaube, wenn man sich das erwartet hat, dann ist man jetzt vielleicht dann zu Recht enttäuscht, weil das gibt es halt einfach nicht. Ja? Also, obwohl diese Tools super cool sind, können die es einfach nicht. Ich glaube, wo KI aber vielleicht aus meiner Sicht schon sehr stark delivered hat, ist, wenn du halt alle diese, ich sag mal, Behind-the-Scenes-Prozesse dir anschaust, wirklich von Leuten, die halt schon sehr gut damit arbeiten können, jetzt eben wirklich Sachen viel, viel schneller machen, auch wenn man es vielleicht am Ende nicht unbedingt sieht, weil vielleicht am Ende das Endprodukt vielleicht doch noch größtenteils manuell gebaut worden ist. Aber alles, was davor passiert ist, das Brainstorming, vielleicht das A-B-Testing, das Storyboarding und so, dass es da eben einen sehr großen Impact gibt.
Absolut. Und zum Beispiel in Cannes hatte ich auch eine Unterhaltung, wo es sehr stark darum geht, dass alle diese Elemente, die du gerade genannt hast, das ist das ausführende Element, das ist halt die Execution. Und das ist das, wo zukünftig AI wirklich auch eingesetzt werden kann, wo die Effizienzen entstehen. Aber alles davor in Bezug auf Kreationsentwicklung, die Ideen dahinter oder auch das, was es dann sehr besonders machen wird, das ist etwas, wo der Mensch einfach seinen Input geben wird und auch zukünftig den Mehrwert geben wird. Und insbesondere bei Filmen ist es so, dass dort einfach die Emotionstransportation einfach so viel stärker stattfindet. Ich glaube aber schon, dass insbesondere dann halt in der Ausführung, in der Erstellung enorm viel Möglichkeiten geben wird.
Im Alltag siehst du da schon, dass irgendwelche Tools sich fest etabliert haben? Und mit Tools etabliert meine ich einfach, dass, also zu jedem Creative gehört ja eigentlich zum Beispiel ne, die Adobe Creative Cloud, das ist ja irgendwie so ganz normal. Kannst du jetzt schon beobachten, dass jetzt zum Beispiel schon sehr viele jetzt eben auch, weiß nicht, Midjourney benutzen oder es jetzt nämlich schon total normal ist, dass Unternehmen sich jetzt irgendwie, weiß nicht, 10.000 ChatGPT Plus Abos oder so weiter holen. Kannst du da schon was beobachten oder siehst du das eher noch in dieser experimentellen Phase, wo jeder so ein bisschen was für sich macht, aber es sich eben noch nicht so ein wirklicher Standard durchgesetzt hat?
Ich glaube, dass sich gerade die Marktlandschaft konsolidiert, dass einzelne Tendenzen sichtbar werden. Also bestimmt ist ChatGPT eins der Tools, sage ich mal, das enorm breitflächig in der Anwendung ist. Ich glaube aber auch, dass andere Marktteilnehmer gerade sehr starke Tools mit anbieten, die dem auch nicht konkurrieren, aber die dort auch Anwendungsfälle abdecken. Ich glaube aber auch, dass es sehr individuell immer noch ist für den einzelnen Anwender, wie er die einsetzt. Und insbesondere in der Content-Kreation ist es so, dass halt sehr viele Tools die Erwartungen in der Ausführung und insbesondere für die Kampagnenerstellung noch nicht so zu 100% abdecken. Deswegen, auf der einen Seite merkt man, es tut sich gerade was in der Konsolidierungsphase, auf der anderen Seite sehe ich jetzt noch nicht den Standard, das Tool, den Anbieter, der sich durchgesetzt hat. Ich denke auch, dass wir da noch ein paar Monate warten werden, um wirkliche Abzeichnungen zu sehen.
Ich glaube, das Spannende ist halt immer, die Tools auf dem Schirm zu haben. Und klar, es gibt ziemlich viele, ja. Aber ich sage mal, vielleicht so die 10 wichtigsten. Und da finde ich es mal ganz spannend zu sehen, dass man vielleicht manchmal sagt, okay, Stand heute ist es vielleicht noch nicht so weit, wie wir das gerne hätten. Aber manchmal wartet man einfach mal dann 2-3 Monate und dann meinetwegen ist das Niveau der, weiß nicht, Video-Avatare tatsächlich nochmal deutlich angestiegen. Ja. Oder meinetwegen der, weiß nicht, der Voice-Funktion oder so. Das finde ich immer ganz erstaunlich. Das heißt, ich glaube auch, wenn man Stand heute ein Tool sieht, von dem man denkt, hey, das ist jetzt irgendwie noch nicht so richtig ready, sollte man es jetzt nicht sofort abschreiben, ja, sondern halt einfach weiter halt irgendwie gucken, weiter damit testen. Und dann gibt es halt immer so den Punkt, wo man dann sagt, okay, bislang konnten wir das eigentlich nur, also wir konnten es irgendwie noch gar nicht benutzen oder nur für 1, 2, 3 interne Use Cases. Und dann kommt irgendwann so der Punkt, wo man sagt, okay, gut, jetzt ist es wirklich einsatzbereit.
Und deswegen ist das Thema Training und Upskilling für mich so wichtig, weil die Art der Ansteuerung der Tools durch Prompten, durch auch das Verständnis, wie der Output generiert wird, kannst du beliebige Tools mit einsetzen, weil die Art der Ansteuerung einfach in vielen Situationen gleich bleibt. Interessant wird es dann, wenn du, weil du das vorhin angesprochen hattest, wenn du komplette Workflows automatisieren möchtest, das hat dann nochmal einen anderen Hebel. Ich glaube, dass dort auch für Unternehmen insbesondere das Thema Datenqualität, die Datengrundlage, die du dem zugrunde legst, um eben in eine Workflow-Automatisierung zu gehen, nochmal sehr, sehr wichtig wird. Wenn es das nicht schon lange war, weil wir über Data-Driven Marketing in unserem Bereich zumindest schon sehr, sehr lange sprechen. Aber klar, also insbesondere von dem Experimentieren an Tools ist es super wichtig, da up-to-date zu bleiben und irgendwie auch den Zugängen sich nicht zu verwehren. Aber auf der anderen Seite denke ich, dass die Kernkompetenz einfach das Skill ist in der Anwendung.
Du hast das Thema Upskilling angesprochen. Mhm. Nehmen wir mal an, jetzt hört, weiß nicht, jemand aus einem Unternehmen jetzt zu. Und diese Person ist vielleicht auch für das Thema Learning und Development zuständig. Und in dieser Organisation arbeiten, sagen wir mal, 1000 Mitarbeiterinnen. Wie sollte man über dieses ganze Thema KI-Upskilling nachdenken? Ist das jetzt für alle 1000 relevant? Ist das jetzt nur für die relevant, die besonders nah am Marketing und am Tech-Bereich sind? Wie schnell sollte man dieses Upskilling machen? Was sind so deine, wie ist da so deine Herangehensweise?
Also wie wir zum Beispiel vorgegangen sind, wir haben ein Mandatory Training für all unsere Mitarbeiterinnen, weil wir nämlich einfach sicherstellen wollen, dass jeder im Unternehmen Bescheid weiß, wie wir Anwendungsfälle schaffen, wie wir es greifbar für uns als Gruppe machen, welche Tools, welche auch Challenges wir sehen und vor allen Dingen auch sicherstellen wollen, dass da auch entsprechend die einzelnen Kollegen sich damit auseinandersetzen, weil ich glaube, dass jeder Mitarbeiter zukünftig im Unternehmen ein Verständnis davon haben muss, wie KI funktioniert, wie man es ansteuert, wie man es in seine einzelnen Arbeitsprozesse mit rein oder halt implementiert. Ich denke auch, dass es zukünftig einfach Tools geben wird. Ich meine, Microsoft Copilot, ChatGPT sind diejenigen, die am breitflächigsten und auch von den meisten, egal in welchen Bereichen, eingesetzt werden kann, weil du die Art, wie du suchst und wie du Informationen suchst und jeder von uns muss irgendwie in einen Browser, um Fragen stellen zu können, wird es nutzen und dann gibt es darüber hinaus, aber für einzelne Berufsgruppen, und so haben wir das auch aufgesetzt, Einzeltrainings, um sicherzustellen, da in die Tiefe zu gehen. Und da kommen wir wieder von fast schon diesem T-Shape-Ansatz oder Generalist versus dann Expert, wo wir sicherstellen, dass für die Projektmanager, für die Finanzkollegen, für die Data-Experten, dass dort einfach das Verständnis und die Zugänge und vor allen Dingen auch die Skills geschaffen werden, die für sie zukünftig relevant sind. Und ich denke, das ist auch das, wie Organisationen zukünftig dem widmen sollten. Also ein Grundtraining sicherstellen, jeder hat ein Verständnis für die also generelle Anwendung im Unternehmen, auch die Haltung dahinter, Stichwort Ethics. Das andere ist aber dann auch für die einzelnen Berufsgruppen, dort die Angebote zu schaffen, sicherzustellen, dass man auch genügend Zeit dafür einräumen kann, um das nachzufragen und dann sehr speziell auch einfach mit den einzelnen Teams in den Austausch zu gehen, wo sie Weiterentwicklungsmöglichkeiten sehen, wo sie vielleicht auch gerade noch Fragen, Bedenken oder auch noch Potenziale sehen, wie man es anwenden kann und dann da sehr speziell auch einfach nachschärfen.
Das heißt, Mandatory Training wirklich für alle, also alle 6000 dann? Ja. Plus dann diese fachspezifischen oder departmentspezifischen Trainings.
Genau.
Das ist ein super Ansatz. Ich glaube, viele Unternehmen, also es kostet natürlich viel Zeit und Geld, so ein Training jetzt eben zu machen. Und was ich jetzt eben ganz spannend finde, ist, dass manche Unternehmen, die glauben einfach daran und sagen, hey, das ist super wichtig. Deshalb brauchen wir jetzt Upskilling für alle, weil das ist ziemlich klar, dass es eben relevant ist. Und andere, die sagen sich vielleicht, das ist nämlich schon ziemlich teuer. Was ist denn jetzt eigentlich mein ROI? Wie viel Prozent effizienter wird denn jetzt meine Person wirklich? Und wenn ich jetzt irgendwie hier für diese Person jetzt, 1000 Euro jetzt in Training investiere, lohnt sich das denn wirklich? Wie sollte man über das Thema nachdenken?
Um die Frage zu beantworten, muss man einfach sehr spitz in die einzelnen Berufsgruppen reingehen, da identifizieren, welche Anwendungsfälle relevant sind für die Kollegen und dann sich sehr klar einfach Messgrößen stellen. Weil ich glaube, pauschal über ein Komplettunternehmen und vielleicht mag das für Startups in einem sehr kleinen Umfang anders sein und ganz sicher ist das anders als für Großunternehmen. Aber in vor allen Dingen größeren Unternehmen kann man nicht konkret einen ROI flächendeckend ableiten, wenn man nicht von vornherein festgelegt hat, wogegen man das misst. Das ist das Erste. Das Zweite ist, für Mitarbeiterinnen und für auch dann die Führungspersonen ist es super wichtig, dem auch nachzufolgen, das greifbar zu machen und dann abzuleiten, wie der Einsatzbereich auch wirklich funktioniert hat. Weil, was gerade ganz viel machen ist, in der Anwendung kann man dann zwar sagen, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt zu 15, 20, wie auch immer, 4% effizienter war. Aber wie lange hat es gedauert, um dahin zu kommen, diesen Effizienzgewinn wirklich zu haben? Und wie flächendeckend ist es dann auch einsetzbar? Weil das eine ist, einen Anwendungsfall zu haben, der relevant ist für ein Team in 10 Personen. Und das andere ist, das dann auch identifizierbar zu machen über eine Organisation hinweg. Also ich glaube, diese Vielschichtigkeit von sehr spitzen Anwendungsfällen und da den ROI auszurechnen versus dann auch hochgerechnet auf eine Gesamtorganisation, da muss einfach sehr klar eine Strategie dahinter sein. Jemand, der das nachhält, wogegen man das misst.
Ich finde, das Spannende ist halt, dass viele Unternehmen eben vor diesen Entscheidungen jetzt stehen. Also nicht nur, wie viel investieren wir jetzt in Training, sondern eben auch in die Tools. Ja. Mhm. Tools-Diskussion, die führe ich auch halt auch öfter mit meinen Kunden. Da wird dann eben die Frage gestellt, lohnen sich denn diese 20 Euro im Monat jetzt für ChatGPT Plus oder Copilot? Denke ich mir so, Moment mal, also, weiß nicht, die Person verdient irgendwie x-tausend Euro im Monat. Mhm. Ich glaube schon, dass sich dann 20 Euro im Monat lohnen werden, um die halt auch nur ein bisschen, produktiver oder vielleicht auch kreativer zu machen. Auf der anderen Seite muss ich ja nicht mit meinem Geld jetzt diese 10.000 Lizenzen jetzt eben kaufen. Ja. Ja. Das Interessante ist aber, glaube ich, dass, wie du schon sagst, man kann diesen ROI nicht messen. Das heißt, es ist schon so eine gewisse Glaubenssache, dass man sagen muss, okay, ich glaube an die Technologie, ich glaube, dass es eben auch viel bringt.
Das wollte ich nicht gesagt haben. Ich wollte nur gesagt haben, den kann man dann messen, wenn man sich sehr klar ist, wogegen man ihn misst. Ja. Also wenn du halt von vornherein einen Prozess, einen Schritt, was auch immer festlegst, um zu sagen, in diesem Ablauf setze ich das Tool ein und ich schaue mir an, wie viel Zeit ich davor und wie viel ich danach habe. Und jetzt kannst du dir vorstellen, bei sehr großen Unternehmen gibt es sehr viele Prozesse, da die rauszufiltern, die einfach die größte Skalierfähigkeit haben. Das ist so der Erfolgsfaktor zukünftig für Unternehmen, diesen Fokus zu haben und gleichzeitig auch die Weitsicht in dem Einsetzen, weil dann wird es greifbar. Wenn man pauschal einfach sagt, so wie du gerade salopp angeführt hast, das einzusetzen, um es ein bisschen effizienter zu machen. Die Frage ist dann wirklich, wie viel effizienter ist der? Mhm. Weil wenn er auch nicht fähig oder wenn die Ansteuerung des Tools viel zu umständlich ist in dann der Ausführung des Arbeitens, dann hast du ja auch einfach gar keinen Anlass, das wirklich dann mit in deinen in deinen Arbeitsschritt mit einzubetten. Mhm. Und das ist so das Zusammenspiel aus Upskilling, aber gleichzeitig auch Unternehmensstrategie und Fokus, um das zusammenzubringen und dann auch mit den Mitarbeitern gemeinsam auf der einen Seite und auf der anderen Seite auf Unternehmensebene Steuerungsgrößen festzulegen, um es auch ableiten zu können.
Ich glaube, was ich meinte, ist, dass ich glaube, auf diesem Basislevel, glaube ich, dass halt jeder verstehen muss. Deshalb habt ihr wahrscheinlich auch das Mandatory Training. Ja. Und ich finde, es geht schon so weit, dass es halt so ähnlich ist wie, kannst du einen Computer bedienen oder nicht? Kannst du das Internet bedienen oder nicht? Ja. Das einfach super wichtig ist. Und dann stellt sich natürlich im zweiten Schritt natürlich die Frage, okay, wo investiert man wirklich in sehr fachspezifische Trainings, um dann eben ganz konkrete Workflows dann eben auch zu verbessern, um dann vielleicht auch diesen ROI oder diese Verbesserung dann eben auch zu messen. Bei dem Thema Upskilling fällt mir jetzt eben gerade ein, also ich glaube, da haben wir auch schon mal im Vorgespräch drüber gesprochen, so das Thema digitale Schere, dass ja sowohl, jetzt gibt es ja diese neue Technologie und am Anfang beherrscht natürlich niemand diese Technologie, dann fangen die einen halt an, die Technologie zu nutzen, die anderen dann eben nicht. Jetzt gibt es halt Leute, die seit 18 Monaten schon sehr intensiv mit ChatGPT und ähnlichen Tools arbeiten und andere entweder gar nicht oder haben vielleicht mal angefangen und dann auch schnell schon wieder aufgehört. Wie beobachtest du diese digitale Schere? Siehst du die und was sind denn die Folgen davon?
Genau, also auf der einen Seite auf jeden Fall. Ich denke, dass es super wichtig ist, dem gegenüber offen zu sein und vor allen Dingen auch die Möglichkeiten zu schaffen, in die Anwendung zu gehen. Stichwort Neugier. Wenn du unabhängig davon, in welchen Arbeitsbereichen, sondern auch gleichzeitig in diese Neugier reingehst, um nicht dem zu öffnen, damit auszuprobieren, auch sicherzustellen, dass du ein Verständnis dafür hast, wie die Anwendungsfälle für KI wirklich stimmen, dann schafft man es auch eben in diese einzelnen Anwendungsfälle mit reinzugehen und die Tools zu implementieren und Möglichkeiten der Anwendung eben greifbar für sich zu machen. Auf der anderen Seite, wenn man Angst davor hat, wenn man zurückhaltend ist, wenn man vielleicht auch kein Verständnis dafür hat oder von vornherein sagt, so, ach, für mich ist das eh nicht relevant, weil ich bin ja kein Techie, Beispiel, sehr überspitzt formuliert, dann wird es super schwer, dem auch nachzugehen und damit on top zu bleiben. Und es ist nicht umsonst, dass jeder, mit dem man spricht, dieses Sprichwort von, es ist nicht KI, der dir zukünftig den Job wegnimmt, sondern jemanden, der mit KI eben zusammenarbeitet. Und gleichzeitig, ich glaube, es geht nicht um Job wegnehmen, sondern darum, um Geschwindigkeit zu haben, um sicherzustellen, dass man die richtigen Dinge auch in seinen Arbeitsprozess mit einbettet. Und das passiert dann tatsächlich, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man die Zeit aufbringt. Und deswegen ist es für mich auch im Unternehmenskontext so wichtig, diese Zeit den Mitarbeitern zuzugestehen, das auch in deren Kontexten, Teams zu übersetzen und greifbar zu machen, weil nur dann schafft man es auch, diesen Weg mitzugestalten und für sich als Person auch einfach Anwendungsfälle zu finden, die wirklich dann spannend, irgendwie auch cool neue Möglichkeiten für einen öffnet. Und ich denke, dass das auch in dieser Ungleichheit dann deutlich wird, wer eben zukünftig sich dem verschließt oder wer auch sagt, so für mich ist das nicht relevant. Meiner Meinung nach wird es relevant, ist es relevant für uns alle. Da wird es sich abzeichnen. Das sieht man auch jetzt schon.
Was ich da total spannend finde bei dieser KI-Adoption, auch wenn ich mein eigenes Umfeld mal schaue, ne? Also ich glaube, diejenigen, die jetzt in dieser Tech-Marketing-LinkedIn-Bubble drin sind, da hat man ja immer so ein bisschen den Eindruck, dass jeder up-to-date ist, jeder die ganze Zeit alle Tools ausprobiert. Aber stimmt einfach nicht, ja? Also ich kenne super viele Leute, noch relativ jung, top ausgebildet, an sich jetzt auch nicht jetzt irgendwie technologiefeindlich oder sowas, sondern eigentlich schon dem Ganzen gegenüber aufgeschlossen. Mhm. Die haben einfach überhaupt keine Ahnung. Mhm. Also die beschäftigen sich halt überhaupt nicht damit, haben noch nie ein Tool runtergeladen, noch nie mit irgendwas rumgespielt. Kannst du das auch beobachten? Und wenn ja, woran liegt das?
Ich kann das auch beobachten. Ich habe interessanterweise ein paar Freunde bei mir im Freundeskreis und die sind Lehrer. Mhm. Und dort in den Schulen wird sehr deutlich, dass das weder auf dem Lehrplan, weder in auch der Heranführung von schon unseren Kindern einfach ist. Und ich denke, dass das auf der einen Seite auch daran liegt, dass man das noch nicht so früh mitgestaltet. Auf der anderen Seite auch bei älteren Freunden von mir sehe ich, dass da in gewisser Weise noch nicht diese, genau wie du es beschrieben hast, Adoption eben stattgefunden hat. Und ich denke, dass das einfach ganz viel auch damit zu tun hat, dass die Möglichkeiten oder die Zugänge noch nicht so breitflächig sind auf der einen Seite oder das Verständnis dafür in der Anwendung in der anderen.
Lass uns vielleicht nochmal über das Thema Agenturen sprechen und Dienstleister. Mhm. Vielleicht gar nicht mal jetzt speziell auf Serviceplan, sondern eben auch die generelle Agenturlandschaft. Mhm. Da gibt es ja viele Dienstleistungen, wie jetzt zum Beispiel Übersetzung, Texte schreiben, Creatives machen und so weiter. Und da gibt es jetzt ja bei einigen, vielleicht auch kleineren Agenturen, so ein bisschen die Sorge, Mensch, was passiert denn, wenn mein Kunde, also der Unternehmenskunde, das in Zukunft selber macht? Mhm. Denn zum Beispiel, ich bin jetzt in einer Textagentur und ich schreibe Produkttexte für den Online-Store. Mhm. Oder ich mache irgendwie SEO-Texte oder so. Da könnte jetzt ja der Kunde auf die Idee kommen, Mensch, SEO-Texte kann ich jetzt eben auch selber machen. Mhm. Und dementsprechend muss ich diese Dienstleistung nicht mehr einkaufen. Siehst du schon so einen gewissen Trend, dass eben Unternehmen bestimmte Sachen jetzt eben insourcen? Ob sie es wirklich können und sollten, ist nochmal eine andere Frage. Aber dass sie zumindest denken, sie sollten es insourcen und dass dementsprechend auch Dienstleister sich da ein bisschen anders aufstellen müssen.
Auf der einen Seite, nur kurz, um auch einen Vergleich zu ziehen, wir hatten dasselbe Gespräch und Thema ja mit Programmatic Media auch schon. Damals haben auch viele Unternehmen gedacht, wir sourcen das in und bringen das in unsere eigene Anwendung. Und das Ähnliche sehen wir auch gerade. Klar gibt es Gespräche dazu, dass man sich überlegt, wie man konkret oder wie auf Kundenseite konkret Dinge jetzt selbst gemacht werden kann. Aber die Frage ist ja auch, wie wirkt das dann auf die Endkonsumentenzahl, wie on-brand oder auch gekoppelt an die Werte der Marke ist das dann wirklich? Und ich glaube, dass es da einfach weiterhin dieses Expertentum und auch den Partner in Form von einer Agentur braucht, um in den Austausch zu gehen, um das nachzuschärfen, um es auch zu kuratieren, weil nochmal, nur weil ich es machen kann, heißt das nicht, dass ich es machen sollte. Als Kunde das wirklich jetzt in meine Teams geben kann, habe ich da schon die Skills und Experten so sitzen, die das genauso gut anwenden kann. Und ich denke, dass wir einen ähnlichen Shift auch jetzt mit KI sehen werden, dass klar wir als Agentur oder auch die Agenturlandschaft sich dem anpassen muss, dass Arbeitsprozesse sich verändern, dass man auch in vielleicht kürzere Arbeits- oder Austauschzyklen mit einem Kunden wirklich geht oder dass auch intern sich die Prozesse verändern werden. Aber die Expertise in der Kuration des Outputs ist einfach nach wie vor etwas, wofür es diese Experten gibt. Und da bin ich der Meinung, dass viele Brands das nicht in dem Ausmaß insourcen werden, wie man vielleicht jetzt gerade im Gespräch oder das im Raum steht.
Ich finde, wichtig ist einfach total, dass sich beide Seiten eben weiterentwickeln, sowohl die Kundenseite als auch die Agenturseite. Was ich halt schlecht fände, wäre, wenn jetzt die Agentur sagen würde, Mensch, wir verdienen doch jeden Monat irgendwie 10.000 Euro damit, dass wir jetzt diese SEO-Texte schreiben, die ehrlich gesagt vielleicht eine KI ähnlich gut schreiben könnte. Ich glaube, so ein Geschäftsmodell ist einfach langfristig überhaupt nicht zu verteidigen. Ja? Und ich glaube, es ist halt irgendwie gut, wenn eine Agentur oder ein Dienstleister sagt, okay, gut, vielleicht enable ich sogar meinen Kunden ein Stück weit, das selber zu machen und kannibalisiere mich vielleicht kurzfristig, aber gleichzeitig baue ich eben dann schon neue Services auf, die für mich als Agentur eben auch die Zukunft sind, die dann eben auch viel, zukunftsfähiger sind und gleichzeitig kann ich eben meinem Kunden dann ein neues Produkt anbieten, das eben keine Commodity ist. Ja. Denn wenn es eine Commodity werden sollte, dann passiert das eh früher oder später, dagegen können wir überhaupt nichts tun und dann lohnt sich es, glaube ich, auch nicht, das jetzt irgendwie noch ein paar Monate lang zu verteidigen.
Genau, deswegen, glaube ich, sehen wir uns auch oder auch in der Zusammenarbeit mit Kunden eher sehr stark als Enabler, Implementierer und Partner an der Seite, weil wir auf der einen Seite die Kompetenzen auch zusammen gestalten möchten, schauen möchten, wo wirklich auch für die Kunden die einzelnen Möglichkeiten, Adaptionshebel wirklich sind, aber gleichzeitig auch sicherstellen wollen, dass dort dann auch die richtigen Hebel wirklich losgetreten werden.
Jetzt möchte ich mit dir gerne noch über das Buch sprechen.
Ja.
Und zwar, da geht es ja sehr stark auch um das Thema Moral und Ethics. Mhm. Jetzt ist es so, dass die Leute, die sich vor allem businessmäßig mit diesem Thema beschäftigen, die denken natürlich immer KI und haben es alle irgendwie Dollarzeichen in den Augen und denken, hey cool, entweder kann ich dadurch irgendwie Kosten sparen oder ich kann irgendwie neue Innovationen auf den Markt bringen. Ich habe den Eindruck, dass manchmal so dieses Thema Morals und Ethics so ein bisschen so, ich mache mal so auf der letzten Seite kommt, so ich sag mal vergleichbar mit Sustainability oder vielleicht auch Compliance, so ein bisschen so, okay, jetzt müssen wir irgendwie auch noch machen. Ich glaube aber, das ist ein viel wichtigeres und grundlegenderes Thema. Wenn du vielleicht erstmal erzählen könntest, warum das Thema Morals, also nicht nur sozusagen unter dem ethischen Aspekt wichtig ist, sondern auch unter der Business-Brille.
Ich glaube, dass das Thema Vertrauen, glaube ich, der Kernpunkt ist, wieso Ethics unbedingt mitgestaltet werden müssen oder mit in die KI-Ausgestaltung gegeben werden müssen, weil in der Art, wie wir zukünftig einfach als Gesellschaft zusammen uns bewegen werden, wie auch Unternehmen, um auf die Business-Brille zu kommen, sich positionieren, ihre Markenbotschaft an den Markt bringen, ist das Thema, wie vertrauenswürdig bin ich, wie vertrauenswürdig ist diese Marke, wie gehe ich auch mit meinen Konsumentendaten beispielsweise um. Und ich denke, dass da auch einfach enorm viel Wert drauf gelegt werden muss, das nicht nur auf die letzte Seite zu schreiben, sondern wirklich auch von ganz vornherein mitzudenken, welchen Wirkungsgrad die einzelnen Anwendungen in Bezug auf die Endkonsumenten haben wird.
Wenn man sich jetzt als Unternehmen mit dem Thema AI und Morals und Ethics beschäftigt, was sind denn so die wichtigsten Gebiete? Also geht es da primär darum, wie man zum Beispiel ja Inhalte vielleicht auch kennzeichnet, die man mit KI erstellt hat? Geht es da eher um das Thema Daten? Was ist da relevant?
Also auf der einen Seite geht es darum, überhaupt erstmal sich dessen bewusst zu machen, dass man KI in der Anwendung hat. Und ich sage das nicht so, ich meine das auch so, weil die unterschiedlichen Anwendungsfälle dann super relevant sind, wie Ethics da dann mit reinspielt. Weil klar, wenn du Content produzierst, kannst du das und Wasser zeichnen oder eben auch quasi vermerken. Aber auf der anderen Seite ist es wirklich, so wie du angesprochen hast, eben auch eine Datenfrage. Mit welchen Daten füttere ich meine Large Language Models? Mit welchen Large Language Models oder auf welchen setze ich überhaupt auf? Und bin ich mit der Art, wie die auch die Datenverarbeitung auch insbesondere von meinen Endkonsumenten mit anbringt, bin ich damit einverstanden. Weil aktuell ist es so, dass viele Datenbasen nicht transparent zur Verfügung gestellt werden. Und es gibt einfach unterschiedliche Facetten, die Daten nicht berücksichtigt werden.
Ich finde es total spannend, dir jetzt darüber zuzuhören, weil ich bin überhaupt kein Experte in dem Thema. Und wenn ich das Thema Morals und Ethics höre, dann denke ich, mein erster Gedanke ist erstmal, okay, das ist jetzt eher, sagen wir mal, ein weiches Thema im Sinne von nicht technisch. Mhm. Aber wenn man jetzt sagt, naja, die Ethics, die sollen ja auch vielleicht auch meiner Company zugrunde liegen oder meinem Produkt, dann fließt es ja überall ein. Dann fließt es ja in das Produktdesign rein. Darin, wer das Produkt überhaupt designt. Also was für Menschen sind das jetzt eigentlich? Welche Datensätze benutzen wir fürs Training? Welche Maßstäbe legen wir jetzt auch an das ganze Thema Privacy, Data Security und so weiter? Das hat ja total viele Impact auf ganz verschiedene technische und auch kommerzielle Bereiche.
Absolut. Und ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du KI einsetzt, um CVs zu filtern, dann hast du automatisch, kann es dazu führen, dass du einen Bias mit drinnen hast, weil die KI so mit einem bestimmten Datensatz trainiert wurde, die bestimmte Facetten einfach vorgegeben hat, wie sie CVs ein- oder aussortieren soll in den dann Bewerbungsprozess. Und per se darüber dann sicherzustellen, dass die Auswertungskriterien auch wirklich gleich sind in der Art, wie eben deine Bewertung stattfindet, ist super relevant. Das andere ist aber auch, wie du wirklich in der Kundenkommunikation die einzelnen Facetten der Gesamtgesellschaft mit abdecken möchtest. Also wie stellst du sicher, dass du nicht von vornherein ein Kommunikationswerbemittel so aufsetzt, dass das unterschiedliche Gesellschaftsbereiche ausschließt oder begünstigt oder vielleicht auch zurückstellst. Also auch hier wieder das Stichwort Ungleichheit. Kann man das oder inwieweit hebel ich das aus mit der Art, wie ich das eben umsetze? Und für Unternehmen ist das insofern super relevant, als dass das ja auch etwas ist, was oftmals diese Gleichheit, Diversity ist ja im Kern der Marke mit verankert. Wenn ich das aber nicht in mein Setup der KI-Landschaft im Unternehmen so mit einbringe, kann das ja auch gar nicht in der Anwendung gelebt werden. Das heißt, sich erstmal bewusst zu machen, dass es Möglichkeiten gibt, wo Diversity nicht auch in der KI-Anwendung gelebt wird und dann sicherzustellen, dass man Maßnahmen trifft, wie man das anwendet, ist halt super relevant. Und wenn du jetzt fragen würdest, so, wie mache ich das denn konkret? Ich glaube, auf der ersten Seite ist es wirklich so zu gucken, Wo ist es in der Anwendung? Wie sind die Daten trainiert? Wie ist die Datengrundlage? Und wie kommt es dann auch in die Anwendung und in den Output? Und auf dem Weg dahin zu analysieren, gibt es Möglichkeiten, wo ich Ungleichheit bevorzuge? Oder gibt es irgendwie Gesellschaftsbereiche, die ich darüber ausschließe? Auch in Form, nicht nur in Geschlecht, sondern auch in der Heterogenität in den Ethnien zum Beispiel, ist als Unternehmen super relevant, weil nur dadurch macht man auch greifbar, wie vertrauenswürdig dann der Output, die Kommunikationsmittel oder auch dann schlussendlich das Produkt ist.
Jetzt hast du über das Thema Vertrauen gesprochen. Mhm. Wie wird denn KI beim Endverbraucher und bei der Endverbraucherin angenommen? Was ich damit meine ist, wenn jetzt eben der Kunde jetzt irgendwie mit einem Chatbot interagiert oder irgendwelche Avatar-Videos sieht oder jetzt eben ja, KI-generierte Assets daneben sieht, denkt die Person dann, hey, das ist ja irgendwie total cool, das ist ja total fortschrittlich und die Firma ist jetzt irgendwie total modern. Oder gibt es dann so ein gewisses, vielleicht sogar Unwohlsein, dass selbst wenn die Sachen gut kreiert sind, die dann vielleicht irgendwie doch ein bisschen zu glatt sind, dass da vielleicht irgendwas gibt, was die Leute vielleicht auch gar nicht so genau benennen können, aber vielleicht sagen, irgendwie fühle ich mich damit nicht so ganz wohl.
Ich glaube, auch da kommt es super auf den Anwendungsfall drauf an, eine KI-generierte Lösung oder auch eine antwortgebende Resonanz für einen Verbraucher super wertstiftend sein kann, beispielsweise Chatbot auf der Webseite zu haben. Wenn du da kurz eine Frage stellen kannst, die wirklich dein Problem gerade beantwortet, dann ist auch der Endkonsument super zufrieden, wenn das eben von der KI bedient wird. Wenn du jetzt aber ein sehr spezielles Thema oder ein sehr auch dir persönlich nahestehendes Thema hast, und da ist Stichwort Telemedizin, ne? Auch da hast du Anfragen, die super easy zu beantworten sind. Aber wenn es jetzt wirklich etwas ist, was dir sehr nahe geht, dann ist immer noch dieser menschliche Faktor super wichtig und auch dann zur Verfügung zu stellen. Und ich denke, für Unternehmen ist eine der größten Herausforderungen, rauszufinden, in welchen Anwendungsfällen oder in welchen Themen der Kunde persönlich betreut werden möchte und in welchen auch eine persönliche Betreuung durch eine KI ausreichend genug ist. Und die Möglichkeiten, die wir halt auch sehen, auch in Anwendungen mit unseren Kunden, insbesondere für Personalisierung ist, dass KI da wirklich wertstiftend sein kann, dass man wirklich auch eine Hyperpersonalisierung wirklich leben kann. Wir reden darüber ja auch schon sehr lange in der Branche. Aber jetzt hat man erstmalig auch wirklich diese Interaktionsmöglichkeit und bekommt als Endkonsument eine Resonanz oder kann das als Unternehmen anbieten. Während aber gleichzeitig dann auch klar diese Einzelfälle bleiben werden.
Ich finde es halt immer spannend bei Use Cases wie zum Beispiel Video-Avataren oder so. Ne? Da sage ich halt immer, also klar ist ein echtes Video mit einem echten Menschen, mit einer Person, die halt total gut vor der Kamera ist und total charismatisch und sich auch noch inhaltlich auskennt. Also natürlich ist es jetzt besser als ein Avatar-Video, aber dieser echte Mensch, den gibt es halt in der Form nicht für jedes Unternehmen und die skaliert halt auch nicht so gut, weil diese Person in der Regel jetzt auch, sich auch nicht mit 100 Themen auskennt und jetzt auch nicht irgendwie 50 Sprachen spricht. Und dann denke ich mir immer schon immer, naja, also ich glaube, das Avatar-Video zu haben, was noch nicht perfekt ist, ist halt besser, als gar kein Video zu haben, in der Regel, ja. Aber da gibt es natürlich auch wieder, ne, Use Cases, wo man vielleicht sagt, okay, weiß nicht, für internes Training, Dokumentation, Avatare vielleicht irgendwie total fein, aber vielleicht Stand heute mit dem Stand der Technik für Kampagnen für Social Media und so weiter, brauchst du vielleicht doch noch die echten Menschen. Ich glaube, das ist halt eben das Spannende, dass man halt wirklich dann aus all diesen unterschiedlichen Use Cases halt irgendwie sehr gut rausfiltern muss oder idealerweise auch datenbasiert dann eben, was nicht, A-B testet und sagt, okay, wir haben hier die menschliche Variante, die kostet vielleicht auch das Fünffache wie jetzt die KI-Variante, aber die performt halt auch viel besser. Ja. Oder vielleicht ist es auch noch nicht mal eine Frage der Performance, sondern dass man sagt, hey, wir wissen, dass KI billiger ist, wir wissen, dass die KI eigentlich auch betriebswirtschaftlich gesehen eigentlich vernünftiger wäre. Aber es ist halt irgendwie Teil unserer Company, da jetzt eben so diesen Human Touch zu haben.
Ja, total. Und da kommt es wieder eben darauf, wie klar bin ich mir in meinen Brand Values, wie klar bin ich mir darüber, wer ich als Marke, wie ich wirken möchte und in welchen Facetten kann ich in meinem Kunden oder in den Interaktionspunkten dann welche Art der Kommunikation einfach anbieten und wo passt es auch zum Produkt und wo vielleicht nicht. Also Stichwort Authentizität, ne? Also wo kann es passieren, dass so ein virtueller Avatar wirklich meiner Authentizität der Marke oder auch in dem, wie ich als Unternehmen agiere, nicht mit dem zusammenpasst, wie ich da auch in eine Interaktion gehen möchte.
Um jetzt mal vielleicht eine Analogie zu schaffen, also es gibt ja heute schon, ich sag mal, Fastfood-Restaurants, ne? Da gibt es jetzt halt irgendwie keine, weiß nicht, da gibt es jetzt irgendwie keine Stoffserviette und irgendwie kein Besteck oder sowas, sondern du kriegst halt ein Tablett und dann kriegst halt da deinen Pommes und deinen Burger drauf. Es gibt ja günstige Hotels oder Airlines, wo du dich halt einfach nur eincheckst, aber halt niemals irgendwie einen Menschen siehst, der sich irgendwie um dich kümmert. Könntest du dir vorstellen, das hört sich vielleicht ein bisschen dystopisch an, aber dass wir vielleicht in der Zukunft kommen, wo sozusagen Low-Cost-Anbieter einfach so krass irgendwie rechnen müssen, auch mit ihren Margen, dass da im Prinzip, ich sag mal, Menschen viel zu teuer sind und du halt einfach alles mit AI machst und vielleicht auch der Kunde vielleicht das auch akzeptiert, weil er sagt, naja gut, das ist halt irgendwie günstig, da habe ich halt keine menschliche Ansprache, sondern das AI irgendwie gut genug. Und dann vielleicht sowas wie, ich sag mal, Kontakt mit wirklichen Menschen, sowohl im Customer Service als auch vielleicht im Hospitality, ja so eine Art Luxusgut ist.
Also ich kann mir das vorstellen. Hm. Ich weiß nicht, ob das ein Umfeld ist, in dem wir also uns befinden wollen möchten.
Ja.
Und also auf der einen Seite denke ich, dass das für unterschiedliche Airlines, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, sicher interessant sein könnte. Auf der anderen Seite frage ich mich auch, wie effektiv und wirklich das Setup für die funktionieren kann.
Philosophie. Jetzt haben wir ja gerade Juni, also gerade so Halbzeit des Jahres 2024. Worauf freust du dich denn in den nächsten 6 bis 12 Monaten? Was sind vielleicht Technologien oder Anwendungen, die du eben noch näher verfolgen möchtest?
Also ich freue mich auf jeden Fall noch total darauf, stärker mit unseren Kollegen in den USA zusammenzuarbeiten. Wir haben gerade schon sehr gute Brücke, aber dort auch ist das Setup so gedacht, dass sie sehr stark mit Partnern vor Ort inkubieren. Sie haben unterschiedliche Startup-Programme mit aufgesetzt. Der Kollege ist tatsächlich diese Woche auch in München und wir setzen uns zusammen, um auch gemeinsam einfach zu besprechen, wie denn Synergien auch zwischen den Labs so entstehen können, dass wir das mehrwertstiftend auch an unsere Kunden weitergeben. Weil auf der einen Seite stellen wir halt fest, dass insbesondere in den USA einfach super viel gerade auch an Möglichkeiten und Zusammenarbeit mit den Startups vor Ort geschaffen werden, dass wir davon aber auch als Unternehmen super profitieren, diese Impulse mitzugeben. Und insbesondere da bin ich einfach enorm gespannt, welche weiteren Geschäftsmodelle sich ableiten können. Weil ich glaube, worauf ich am meisten auch mich freue, ist rauszufinden, was es noch alles für Dinge geben wird, die wir jetzt gerade noch gar nicht erwarten können. Dann auf der anderen Seite, ich meine, du weißt, wie es ist, Ende des Jahres wird wieder die Konferenzphase losgehen. Ich bin in Wien, hier in München haben wir einige Veranstaltungen, wir auch Ende des Jahres nochmal 2 große bei uns vor Ort. Da freue ich mich enorm drauf. Und ich glaube, es gibt einfach wahnsinnig viele Gestaltungsmöglichkeiten, weil während wir darüber reden, dass KI auch in manchen Dingen noch schwierig ist zu durchdringen, merke ich einfach, dass die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, greifbar zu machen, enorm spannend sein werden.
Und das Spannende, aber auch das Schwierige dabei ist ja immer so up-to-date zu bleiben, ja, und wirklich so das ganze Filtern von der ganzen Noise. Und dann eben zu gucken, okay, was ist jetzt eigentlich wirklich relevant? Ne? Also wo muss man jetzt dranbleiben?
Worauf freust du dich denn am meisten?
Ich freue mich tatsächlich auf die tatsächliche Implementierung von vielen Tools jetzt eben im Alltag, wo jetzt vielleicht auch traditionelle Unternehmen jetzt eben sehr stark mit KI-Anbietern zusammenarbeiten. Ne? Dass jetzt zum Beispiel OpenAI Sora jetzt nicht positioniert als ein Tool, mit dem jetzt sozusagen Hollywood sozusagen jetzt, weiß ich, kaputt gemacht werden soll oder ersetzt werden soll, sondern dass die eben eng mit Content-Unternehmen zusammenarbeiten, mit den Filmstudios, um zu sagen, hey, hier ist ein weiteres Tool, das ihr benutzen könnt, um in Zukunft eben Content zu machen. Mhm. Dass jetzt eben auch viele Publisher, Medienpublisher, wie eine Financial Times zum Beispiel, jetzt mit den KI-Companies zusammenarbeiten. Dass ein Getty Images jetzt sagt, hey, wir verklagen jetzt nicht nur einfach nur die KI-Anbieter, sondern gehen eben Kooperationen ein, um eben zu sagen, hey, wir stellen euch Content zur Verfügung, um auch die Modelle nochmal besser zu machen für alle Beteiligten. Und auf der anderen Seite helft ihr uns vielleicht bei der Kommerzialisierung unserer Inhalte, die wir eh schon haben, oder stellt uns vielleicht auch Tools zur Verfügung, damit wir als Content Publisher oder als Medienhäuser eben vielleicht auch intern effizienter werden können. Dass es eben nicht ist, so sagen, alte Welt versus neue Welt, sondern man eben einfach schaut, okay, wie können wir zusammenarbeiten, dass die Tool-Anbieter am Ende halt doch nur Tool-Anbieter sind,
ja,
und natürlich auch die Inhalte brauchen und natürlich auch gute Produkte am Ende eben auch mitgestalten wollen. Und auf der anderen Seite, dass eben jetzt eben auch die traditionellen Medienhäuser zum Beispiel jetzt auch nicht irgendwie per se eine Abwehrhaltung haben, sondern auch einfach die großen Chancen sehen.
Mhm.
Da bin ich super gespannt zu sehen, welche Companies sich da eben auch da, ja, das eben auch implementieren können in Zukunft. Wenn man jetzt dir und auch den Aktivitäten von Serviceplan im Bereich KI folgen möchte, was sind da die besten Quellen? Ist das LinkedIn? Habt ihr einen Podcast? Wo kann man sich da informieren?
Wir haben LinkedIn, da bin ich persönlich, aber auch das Unternehmen sind wir sehr präsent. Wir haben auch einen Podcast in Deutsch, der ist verfügbar auf den gängigen Kanälen.
Wie heißt der denn?
12.
12, okay.
Ja. Und zwar ist das eins unserer Magazine, das aber auch von Benny, unserem Host, mit begleitet wird durch unterschiedliche Gesprächspartner. Das ist auch enorm bereichernd oft. Und parallel dazu sind wir auf Social Media, auf unseren eigenen Events sehr aktiv. Das heißt, da auf jeden Fall mit nachverfolgen, weil wir haben noch einiges vor.
Genau, ich glaube auch gerade in München plant ihr auch spannende Events. Ich glaube ja auch coole Talks zum Thema AI, zum Teil eben auch lokale AI-Companies besuchen. Also ich glaube, wenn ihr da up-to-date bleiben wollt, dann auf jeden Fall der Eva und eben auch Serviceplan auf LinkedIn folgen. Alles klar, dann vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und vielen Dank für die spannenden Insights.
Danke für die Einladung, Tim. Ich habe mich sehr gefreut.